Ich grüße euch, willkommen zum vierten und letzten Teil der Reihe Die Dreieinigkeit Gottes, biblische Argumente auf dem Prüfstand. In diesem Teil geht es jetzt darum, wer ist Gott und wer ist sein Messias. Ich werde einfach mal ein paar Verse vorlesen und ich denke, diese sprechen für sich. Fangen wir an mit 2. Mose 3,15. Und Gott sprach weiter zu Mose. Also sollst du zu den Kindern Israels sagen, Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit. Und das ist mein Gedächtnis von Geschlecht zu Geschlecht. Jesaja 43, 10-11. Ihr seid meine Zeugen, spricht Jahwe, und mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr erkennet und mir glaubet und einseht, dass ich derselbe bin. Vor mir ward kein Gott gebildet und nach mir wird keiner sein. Ich bin Jahwe und außer mir ist kein Heiland. Jesaja 44,6. So spricht Jahwe, der Gott Israels und sein Erlöser. Jahwe, der Herrscher, ich bin der Erste und bin der Letzte und außer mir ist kein Gott. Jesaja 44,8. Gibt es einen Gott außer mir? Und es gibt keinen Fels, ich weiß keinen. Jesaja 44,24. So spricht Jahwe, dein Erlöser und der vom Mutterleibe an dich gebildet hat. Ich, Jahwe, bin es, der alles wirkt, der die Himmel ausspannte, ich allein, die Erde ausbreitete durch mich selbst. Jesaja 45, 5-6. Ich bin Jahwe und sonst ist keiner. Außer mir ist kein Gott. Ich gurtete dich und du kanntest mich nicht. Auf dass man wisse von Aufgang der Sonne und von ihrem Niedergang her, dass außer mir gar keiner ist. Ich bin Jahwe und sonst ist keiner. Jesaja 45, Vers 11-12. So spricht Jahwe, der Heilige Israels und der es gebildet hat. Über das Zukünftige fraget mich, meine Kinder, und das Werk meiner Hände lasset mir anbefohlen sein. Ich habe die Erde gemacht und den Menschen auf ihr geschaffen. Meine Hände haben die Himmel ausgespannt und all ihr Heer habe ich bestellt. Jesaja 45,18. Denn so spricht Jahwe, der die Himmel geschaffen. Er ist Gott, der die Erde gebildet und sie gemacht hat. Er hat sie bereitet. Nicht als eine Öde hat er sie geschaffen, um bewohnt zu werden, hat er sie gebildet. Ich bin Jahwe und sonst ist keiner. Jesaja 45, 21-22. Tut kund und bringet herbei, ja, beraten mögen sie sich miteinander. Wer hat dieses von alters her hören lassen, vorlängst es verkündet? Nicht ich, Jahwe, und es ist sonst kein Gott außer mir. Ein gerechter und rettender Gott ist keiner außer mir. Wendet euch zu mir und werdet gerettet, alle ihre Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Jesaja 46,9. Gedenket den Anfänglichen von der Urzeit her, dass ich Gott bin und sonst ist keiner, dass ich Gott bin und gar keiner wie ich. Hosea 13, Vers 4. Ich aber bin Jahwe, dein Gott vom Lande Ägypten her, und du kennst keinen Gott außer mir, und da ist kein Retter als ich. Und noch Joel 2, Vers 27. Und ihr werdet wissen, dass ich in Israels Mitte bin und dass ich Jahwe, euer Gott bin, und keiner sonst. Und mein Volk soll nimmermehr beschämt werden. Für wen ist jetzt Mose? Das waren jetzt die Aussagen Gottes. Es gibt so viele davon. Das war nur ein ganz kleiner Ausschnitt, weil das Video soll auch nicht unnötig in die Länge gezogen werden. Ihr findet unzählige Verse, die ganz klar belegen, wer der allein wahre Gott ist. Aber fragen wir mal Mose. Wer ist der allein wahre Gott? 5. Mose 6,4, das berühmte Schma Israel. Höre Israel, Jahwe, unser Gott, ist ein einziger Jahwe. Ein einziger Jahwe. Für wen ist Jesus der allein wahre Gott? Fragen wir ihn. Er wiederholt nur die Worte von Mose. Er fügt nichts hinzu. Markus Kapitel 12, Vers 29, genau die gleichen Worte. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein einiger Herr. Der Schriftgelehrte bestätigte Jesu Gottesverständnis. Wenn man dann nämlich drei Verse weitergeht, dort heißt es dann nämlich in Markus 12, Vers 32, und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, Recht, Lehrer? Er nennt ihn Lehrer, er nennt ihn nicht Gott. Recht, Lehrer, du hast nach der Wahrheit geredet, denn er ist ein einiger Gott und da ist keiner außer ihm. Wen hat der Schriftgelehrte gemeint? Wenn der Schriftgelehrte hätte dann, wenn es eine Dreifaltigkeit gäbe, hätte er anders geantwortet. Aber der Schriftgelehrte bestätigt die Worte des Messias und redet von einer anderen Person, nämlich vom himmlischen Vater. Jesus hätte hier die Möglichkeit gehabt, oder man könnte aus trinitarischer Sicht sagen, Jesus hat die Möglichkeit verpasst, die Trinität zu erklären. Er hätte ja sagen können, dass das Verständnis von Mose nicht ganz korrekt ist. Es ist in Ansätzen korrekt gewesen, aber Jesus würde uns jetzt die Dreifaltigkeit erklären. Aber er tut es nicht, überhaupt nicht. Er wiederholt exakt die Worte von Mose. Das monotheistische Verständnis von Mose und von Jesus ist vollkommen identisch. Es gibt somit keine Entfaltung der Natur Gottes, nur aufgrund dessen, dass jetzt das Neue Testament gekommen ist. Der Gott ist immer der gleiche. Und der monotheistische Gott im Alten Testament ist selbstverständlich auch der monotheistische Gott im Neuen Testament. Gott ändert sich ja nicht. Für wen ist Paulus der allein wahre Gott? 1. Korinther 8,6. So ist doch für uns ein Gott, der Vater, von welchem alle Dinge sind und wir für ihn und ein Herr, Jesus Christus, durch welche alle Dinge sind und wir durch ihn. Ein Gott, der Vater. Für wen ist Petrus der allein wahre Gott? 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 17. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit. Für wen ist Jakobus der allein wahre Gott? Jakobus, Kapitel 2, Vers 19. Du glaubst, dass Gott einer ist, du tust wohl, auch die Dämonen glauben und zittern. Es ist interessant, dass selbst die Unterwelt erkennt, dass Gott nur einer ist. Also die Unterwelt weiß sogar, dass Gott ein einziger ist und keine Dreifaltigkeit. Kommen wir weiter. Und zwar geht es jetzt zum Messias, unserem Bruder und den perfekten Menschen, dem Ersten aus den Toten, wie es in Offenbarung 1,5 heißt. Der Messias, Jesus, ist der einzige Weg zu Gott. Das finden wir in Johannes 14,6. Es gibt keinen zweiten Heilsweg. Durch den Sohn kommen wir zum Ziel. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Jesus ist der einzige Weg, der uns zum Vater bringt. Nur durch Jesus kommen wir zum Vater. Jetzt stellt sich die Frage, ist es dafür zwingend erforderlich, dass dieser Jesus eine Gottheit ist, also eine zweite Gottheit neben dem Vater, damit wir durch Jesus zum Vater kommen? Ist das notwendig? Viele vermuten es, doch die Bibel spricht hier eine andere Sprache. Jesus sagt selbst etwas zu seiner Natur. In Johannes Kapitel 8, Vers 40 heißt es nämlich, jetzt aber suchet ihr mich zu töten, einen Menschen, der die Wahrheit zu euch geredet hat, die ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Jesus sagt selbst, er ist ein Mensch. Er sagt nicht, dass er das zweite Drittel ist. Er sagt auch nicht, dass er ein Gott ist, sondern wie es in dem Stellvertreterprinzip, was Shaliach heißt, also diese Vollmacht, die er hat, sagt er ganz klar, er hat es von Gott gehört. Gott sagt ihm etwas und Jesus gibt diese Worte weiter. Das macht ihn nicht zu Gott, aber das macht ihn zum Vertreter Gottes. Jesus muss zwingend aus dem Spross Davids kommen. Die Geschlechtsregister im in Matthäus Kapitel 1 und Lukas Kapitel 3 bezeugen seine Abstammung. Es ist so, dass präexistente Wesen keine Stammbäume besitzen. Wenn man von einem präexistenten Jesus spricht, in welcher Form auch immer, ob es jetzt der Engel des Herrn ist oder ein Engel, ein Erzengel oder das zweite Drittel der Dreifaltigkeit, all diese Personen haben keine Stammbäume. Nur Menschen haben Stammbäume. Das ist ganz wichtig zu wissen. Jetzt, wie löst man das Problem, wenn man an einen präexistenten oder einen vormenschlichen Jesus glaubt? Man ist eigentlich dazu gezwungen, Jesus aufzuspalten. Dann hat man einen Jesus, der über die präexistente Schiene kommt, also so eine Art Logos-Jesus. Und auf der anderen Seite haben wir den Jesus, der über die Geschlechtsregister kommt, so wie es angegeben ist, also aus dem Samen. Und diese beiden Jesusse müssen sich dann auf irgendeine mysterische, geheimnisvolle Weise dann im Leibe Marias verbinden. Aber auch dafür gibt es in der Bibel keinen Beleg. Das kann man natürlich glauben. Biblisch zu belegen ist es unmöglich. Es ist eben etwas, was man glauben muss im Sinne von, in diesem Fall im Sinne von wirklich nicht wissen. Ich glaube es, weil ich es nicht weiß. Es hat aber mit biblischem Glauben nichts zu tun. Wir fragen aber mal Jesus, was er sagt, wer er ist. Es ist doch am einfachsten, wenn ich wissen möchte, wer eine Person ist, dann kann ich natürlich herumfragen, aber es macht doch wirklich Sinn, diese Person selbst zu fragen, wer sie ist. Jesus sollte doch wissen, wer er ist. Und die Antwort finden wir in Matthäus Kapitel 16, Vers 13 bis 17. Dort heißt es nämlich: Als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: Wer sagen die Menschen, dass ich der Sohn des Menschen sei? Sie aber sagten: Etliche, Johannes der Täufer, andere aber Elias und andere wieder Jeremias oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen: Ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Simon Petrus aber antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Also hier stehen so viele Wahrheiten drin, dass mit diesen paar Versen eigentlich das ganze Thema erledigt ist. Zuerst antworten all die Personen nicht mit zweites Drittel der Dreifaltigkeit, Engel des Herrn, Erzengel Michael, Gott im Fleische, vorexistenter Logos, sondern zählen nur Menschen auf. Also kann es denn sein, dass die Personen, die ihn sahen, so falsch gelegen haben? Nein, die lagen überhaupt gar nicht falsch, die lagen sogar richtig. Sie zählen nur Menschen auf, wenn sie sagen, etliche Johannes der Täufer, andere aber Elias, andere wieder Jeremias oder einer der Propheten. Das sind alles Menschen. Nur Menschen werden hier aufgezählt. Spätestens hier hätte der Jesus Gott doch sagen sollen: Nein, stopp. Also da, ihr liegt ja komplett falsch mit dem, was ihr denkt. Tut er überhaupt gar nicht. Dann kommt Petrus und sagt die klippklare Antwort: Du bist der Christus. Christus ist ja kein Nachname. Christus ist der Messias, der Gesalbte. Der Gesalbte von wem? Und da steht hier: Der gesalbte Sohn von wem? Na, vom lebendigen Gott. Sohnschaft ist ein Status. Es gibt keine genetische Verwandtschaft zwischen Gott und irgendeinem Wesen. Gott ist absolut einzigartig. Und dann der ebenfalls wichtige Punkt, dass Jesus es ihm selber nicht offenbart hat. Jesus sagt: Nicht Fleisch und Blut haben es dir offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Also hier ist erstmal klar, dass Jesus sich vom Vater unterscheidet. Denn Jesus, als er das gesagt hat, war er gerade auf der Erde, der Vater im Himmel. Und Jesus war nicht in der Lage, es ihm selbst zu offenbaren, sondern der Vater, der im Himmel ist. Wie kann das denn möglich sein? Spätestens hier sollte man sich doch fragen, warum kann der Jesusgott das dem Petrus nicht offenbaren? Es ist ganz klar, warum nicht. Weil es eben nur einen Gott gibt Und der Vertreter Gottes, und Jesus ist der Vertreter Gottes, der in der Kraft Gottes kommt, aber er ist eben nicht Gott, sondern er kommt in der Kraft Gottes, er redet die Worte Gottes und das ist hier wiederum zum x-ten Mal bestätigt. Die Zeugung des Messias erfolgt im Leibe Marias und nicht in Ewigkeit, im Gegensatz zum Plan Gottes. Also im Plan Gottes ist alles schon existent. Gott steht ja außerhalb der Zeit, deswegen sieht ja Gott alles. In Matthäus 1,18 ist das Wort Genesis und bedeutet Beginn, Ursprung, Anfang der Existenz. Hier berichtet Matthäus, wie es zu diesem Beginn der Existenz des Sohnes gekommen ist. Als Maria mit Josef aus dem königlichen Hause Davids verlobt war, wurde sie durch die Kraft des Geistes schwanger befunden. Josef wusste nichts von dem Wunder, das geschehen war, und er plante, was verständlich ist, sich von seiner Frau wegen Ehebruchs zu trennen. Das vermutete er. Dann schritt ein Engel des Herrn ein und klärte Josef über den wahren Sachverhalt auf. Josef konnte seine Ehe mit Maria voller Vertrauen aufrechterhalten, weil das in ihr Gezeugte war vom Heiligen Geist. Matthäus Kapitel 1, Vers 20. Das in ihr Gezeugte ist vom Geist Gottes. Jesus ist nicht zweimal gezeugt, also in Ewigkeit gezeugt und dann nochmal gezeugt, sondern er ist einmal gezeugt. Er hätte ja auch die Möglichkeit gehabt, in den Evangelien das irgendwo zu bestätigen. Dass er sagt, ja, Maria ist zwar meine leibliche Mutter, aber ich wurde dort nur transformiert, eigentlich bin ich ein Wesen aus Ewigkeit. Er sagt es aber nicht. Und der Grund ist einleuchtend. Dieses Geschehen ist in dem Bericht von Lukas genauso klar und eindeutig dargelegt. Der Engel Gabriel informiert Maria, dass sie den verheißenen Sohn Gottes gebären wird. Er wird einmal, so wie Nathan es David mitgeteilt hat, den Thron seines Vorfahren Davids innehaben. Das finden wir in 2. Samuel 7, 13 bis 14 oder 1. Chronik 17, 12 bis 13. Als Maria fragt, wie sie denn schwanger werden soll, wenn sie doch noch nicht mit Josef als Ehefrau zusammenlebt, teilt ihr der Engel Gabriel den gleichen Sachverhalt mit, wie der Engel, der Josef erschienen ist. Gabriel kündigt das biologische Wunder an, durch das der Sohn Gottes entstehen wird. Und alle alternative oder widersprechende Berichte abzuwehren, sagt der Engel Gabriel, dass das Kind Marias genau darum, Diokai, Lukas 1, 35, Sohn Gottes genannt werden wird. Er wird Sohn Gottes genannt werden. Das Baby, das gezeugt in Existenz gebracht werden soll, wird der Sohn Gottes und der Sohn Davids und Marias sein. Jesus ist auch Sohn Davids. Das findet man in Lukas Kapitel 1, Vers 32, ganz klar. Weil König David der Vater von Jesus ist. Wäre Jesus ein Gott, dann hätte er gar keinen Vater. Es wäre wirklich beleidigend zu behaupten, dass ein unendliches Wesen einen Vater hätte. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Auch nach der Auferstehung spricht Jesus davon, kein Geist zu sein. Er ist der Erste aus den Toten, Offenbarung 1,5, der Beginn der Neuschöpfung. Und in Lukas 24, 39, nach der Auferstehung, sagt Jesus, seht meine Hände und meine Füße, dass ich es bin. Betastet mich und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, dass ich habe. Mit der Himmelfahrt hat sich seine Position zum himmlischen Vater nicht verändert. Im Himmel hat Jesus weiterhin einen Gott über sich. In Offenbarung Kapitel 3, Vers 12 nennt Jesus ihn viermal Gott. Der Glaube an einen Ein-Personen-Gott unterschied Israel von allen anderen Religionen. Es hält an diesem besonderen Verständnis Gottes bis auf den heutigen Tag fest. Dieses Gottesbild erfährt keine Erweiterung oder Entwicklung im Neuen Testament. Im Gegensatz dazu hält die breite Masse der Christenheit an der Vorstellung eines Drei-Personen-Gottes fest oder eine Minderheit beansprucht auch einen Zwei-Personen-Gott. Dann sagen sie, der Vater ist Gott und der Logos-Sohn, da beziehen sie sich auf Johannes 1,1 und übernehmen dieses philosophische Verständnis, aber sagen dann, der Heilige Geist ist keine Person, sondern die Kraft des Vaters. Es geht hier also oftmals um eine Drei-Personen-Gottheit oder eine Zwei-Personen-Gottheit, aber Israel unterschied das alles. Für Israel gibt es nur einen Person-Gott, also einen einpersonalen Gott. Kann es eigentlich klarer sein? Kann Gott es noch klarer ausdrücken? Wenn es heißt, ich allein, kein anderer, keiner außer mir. Was kann man daran nicht verstehen? Wenn Gott sagt, ich bin Gott, der Schöpfer, ich allein. Was ist daran zweideutig? Keiner außer ihm, vor ihm wurde keiner gebildet, nach ihm wurde keiner gebildet. Wie kommt man auf die Idee, dass dort mehr als ein Gott sein könnte? Jesus Christus spricht auch in Johannes 17,3. Johannes wird ja immer genommen, um aufzuzeigen, dass es einen Multipersonen-Gott gibt. Aber hier reicht eigentlich der Verweis auf Johannes 17,3 und dort heißt es, dies aber ist das ewige Leben. Dass sie dich, das sind Jesu Worte, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Man muss also das Ziel kennen, das ist der wahre Gott, und man muss den einzigen Weg kennen, das ist Jesus Christus. Wir brauchen also den Weg und das Ziel und dann haben wir wirklich ein sauberes Verständnis. Ganz wichtig an diesem Vers ist eigentlich, die einleitenden Worte, die wir hier finden. Dies aber ist das ewige Leben. Es ist eigentlich erstaunlich, wie oft ich höre, Jesus allein, Jesus genügt. Wenn ich Jesus habe, dann ist alles gut. Der Vater wird überhaupt gar nicht erwähnt. Der Vater ist in die Inexistenz verschwunden. Und dann wird behauptet, dass man Jesu liebt. Das kann man natürlich sagen. Jesus sagt aber hier genau das Gegenteil. Es reicht eben nicht aus, dass man Jesus kennt, sondern er sagt hier, dies aber ist das ewige Leben. Es ist das ewige Leben, dass man eben nicht nur Jesus kennt, sondern dass man Jesus kennt und den Vater kennt. Deswegen den Vater nicht ausschließen. Denn Jesus tut es auch nicht, ganz im Gegenteil, Jesus zeigte immer auf den Vater. Handelt es sich hier also um theologische Haarspalterei? Geht es jetzt darum, wer jetzt die besseren Argumente hat und dass man jetzt sagen kann, ich habe recht und du liegst falsch und könnte man da nicht alle fünfe gerade sein lassen und sagen, ich glaube an einen Gott, jemand glaubt an drei in einen Gott und dann trifft man sich vielleicht bei zwei oder ist einfach ein bisschen kompromissfähiger. Ich schlage jedem vor, der meint, dass Gott das so locker sieht, einfach mal 5. Mose, das 13. Kapitel komplett durchzulesen. Es ist so, dass die Israeliten sollten keinen anderen Göttern nachgehen, die ihre Väter nicht gekannt haben. Die Dreieinigkeitslehre ist ein Konstrukt des 4., 5., 6. Jahrhunderts. Und in 5. Mose heißt es, dass die Israeliten keinen Göttern nachgehen sollen, die ihre Väter nicht gekannt haben. Ihre Väter haben die Trinität nicht gekannt. Damals gab es sowas nicht. Das kam alles nach Jesus, nicht vor Jesus. Jetzt könnte man eben sagen, gut, Gott liebt uns ja und das scheint ja wahrscheinlich nicht eine allzu große Rolle zu spielen. Wie gesagt, der Monotheismus im Alten Testament ist klar. Die Strafen waren drakonisch, muss man sagen, wenn man alleine 5. Mose 13 liest. Das kann man eben nicht so auf die leichte Schulter nehmen und dann hoffen, dass das Ganze mit einem Augenzwinkern dann abgeschlossen wird, wenn man dann vor dem Gericht Gottes steht. Die Bibel sieht das nicht so tolerant und deswegen mache ich das nicht, um Leute zu ärgern oder sie versuchen, aus dem Konzept zu bringen, sondern sie darauf hinzuweisen, dass dieses Thema wirklich sehr ernst ist. Und wer mir nicht glaubt, der kann ja der Bibel glauben. Der kann sich ja die Bibel anschauen, der kann sich die entsprechenden Verse ansehen und dann mal drüber nachdenken, ob das für Gott wichtig ist oder nicht. Die praktischen Konsequenzen sind gravierend und durchziehen die ganze Kirchenlandschaft und ihre Gläubigen. Einfach nur ein paar Punkte, die ich erwähnen möchte bezüglich der praktischen Konsequenz. Mal ganz abgesehen davon, dass Gott einfach will, dass wir wissen, dass er einer ist und nicht zwei oder drei. Ein Gläubiger sollte wissen, wer Gott ist. Es ist irreführend, andere Personen von einem Geheimnis zu erzählen. Es ist eine Bankrotterklärung des eigenen Geistes und es hilft nicht, unbiblisches Vokabular zu benutzen und dann von anderen zu verlangen, es im Anführungsstrichen Glauben zu akzeptieren. Wenn ich etwas 10, 20, 30, 40 Jahre lang mache, egal was es ist, ob ich ein Musikinstrument spiele oder mich mit Literatur befasse oder eine Sportart mache, wenn jemand sagt, dass er 40 Jahre lang etwas macht, dann gehe ich davon aus, dass diese Person wirklich weiß, wovon sie redet. Wenn jemand sagt, er ist 40 Jahre lang im Glauben und man ihn dann fragt, wer ist Gott? Wer ist der Messias? Wie ist die Beziehung zueinander? Und dann nur Mysterien oder nach dem ersten, zweiten, dritten Satz dann von Mysterien und Geheimnissen gesprochen wird, da muss man sich natürlich fragen, kann man so Menschen erreichen? Hilft das, einerseits seinen Glauben zu verteidigen und andererseits Menschen, die interessiert sind an diesem jüdisch-christlichen Gottesbild, dass man ihnen das aufzeigen kann und erläutern kann, dass sie ein tieferes Verständnis dafür bekommen. Also man sollte schon wissen, wer Gott ist. Wenn man Jahre, Jahrzehnte lang etwas macht, dann sollte man solche Dinge wissen, denn früher oder später wird man auf jemanden treffen, der kritische Fragen stellt und dann ist es natürlich hilfreich, wenn man da ein gewisses Verständnis hat für die Entwicklung in der Kirchengeschichte. Ein weiterer Punkt ist, die Unkenntnis führt zu einer Depersonalisierung. In Martin Bubers bekannten Werk Ich und Du beschreibt der Autor die Beziehungsfähigkeit des Menschen zum ewigen Du. Die Grundworte sind nicht Einzelworte, sondern Wortpaare. Das eine Grundwort ist das Wortpaar Ich-Du, das andere Wortpaar Ich-Es. Das Grundwort Ich-Du stiftet die Welt der Beziehung. Die Ich-Du-Beziehung unterscheidet sich von der Ich-Es-Beziehung. Die Beziehungshaftigkeit des Menschen zum ewigen Du Gottes ist als zentral zu beachten. Es gibt da ein schönes Zitat von Jean-Paul Sartre. Der Mensch ist persönlich, aber endlich begrenzt und reicht somit als Integrationspunkt für sich selbst nicht aus. Ein endlicher Punkt habe nur dann einen Sinn, wenn er einen unendlichen Bezugspunkt habe. Dieser unendliche Bezugspunkt ist der himmlische Vater. Er ist der unendliche Bezugspunkt. Wenn wir wissen, wer Gott ist, dann wissen wir auch, wer wir sind. Wir haben ein besseres Verständnis dann auch zu uns selbst. Wenn auf der anderen Seite in der Ewigkeit ein Mysterium ist, ein Geheimnis und wir gar nicht genau wissen, was dieser unendliche Bezugspunkt ist, um es mit den Worten des Philosophen zu sagen, dann wissen wir letztendlich auch nicht genau, wer wir sind. Das heißt, das Wissen, wer Gott ist, hilft uns besser kennenzulernen. Der dritte Punkt ist, die Logik ist als exegetisches Werkzeug verloren gegangen. Eine unsinnige Sprache wurde in die christliche Glaubenslehre eingeführt, um die Geheimnisse erklären zu können, die die Kirche selbst geschaffen hat. Ein Beispiel ist die ewige Zeugung oder die sterbliche Unsterblichkeit des Messias zu erklären. Es ist Verbalismus, ein theoretisches Spiel, in dem Worte wirklich keine genau bestimmbaren Sinn und Redewendung, keine nachweisbare Bedeutung in sich tragen. Viele sogenannte trinitarische Erklärungen sind nichts anderes als Verbalismus. Wenn ich also von ewiger Zeugung spreche, ist das ein Widerspruch. Oder wenn ich dann sage, der Unsterbliche stirbt. Jeder normal denkende Mensch wird sich darauf fragen, Entschuldigung, das verstehe ich nicht. Ist er jetzt unsterblich? Dann kann er nicht sterben. Ist er sterblich? Dann ist er auch wirklich gestorben. Also es ist nicht möglich, dass ein Unsterblicher stirbt. Wenn er stirbt, dann ist er nicht unsterblich. Somit, das sind nur ein paar Beispiele. Es gibt viele solcher Beispiele. Das Problem ist nämlich, wenn man mal angefangen hat, in diese Richtung zu denken, dann wird es immer schwieriger und man muss sich immer komplexere Möglichkeiten oder Erklärungen einfallen lassen, um dort irgendeine plausible Begründung zu finden. Aber die wird man nicht kriegen, weil die Leute lassen sich immer weniger von solchen Dingen beeindrucken. Und es wäre ratsam, wirklich zurück zur Quelle zu gehen, denn an der Quelle ist das Wasser am saubersten. Und dann muss man auch nicht von ewiger Zeugung, eben Toten, Untoten oder Sterblichen, Unsterblichen, das muss man dann alles, das kann man dann alles vergessen. Man kann dann wirklich mit dem biblischen Rahmen, dem Wortschatz der Bibel, kann man alles erklären. Gott hat uns das Buch ja in die Hand gegeben, nicht nur damit es uns stärkt, sondern damit wir auch uns unseren Glauben dann verteidigen können oder auch erklären können. Und die Frage ist, ist es notwendig, dass ich aus dem Wortschatz der Philosophen meinen Gott erklären muss? Ich sage klar nein, und zwar aus dem Grunde, weil es wiederum eine Bankrotterklärung an die Bibel bedeutet. Die Bibel wäre sozusagen nicht tauglich dazu, den zu erklären, der eigentlich der Urheber von allem ist. Die wirkliche Bedeutung vieler Verse geht durch den Versuch der trinitarischen Lesart verloren. Und hier stellt sich natürlich die Frage, lesen wir, was wir glauben, oder glauben wir, was wir lesen? Ich habe schon einige Male erlebt, wo ich in Diskussionen war und wusste, bei gewissen Abschnitten, das kann man nur verstehen, wenn man an einen Gott glaubt. Und dann fragte ich sie, wie siehst du diesen oder jenen Abschnitt? Und die Antwort war dann immer, ja, ich habe dort Auslegungsschwierigkeiten. Ja, die sind ja hausgemacht. Ich meine, man hat ein Problem geschaffen und versucht jetzt eine Lösung für dieses künstlich geschaffene Problem zu finden. Vielleicht sollte man einfach dieses künstlich geschaffene Problem aber beiseite tun. Dann hat man gar keine Auslegungsschwierigkeiten. Es gibt eine Geschichte von einem kleinen Jungen, der war auf dem Bauernhof und er schaute aus dem Fenster und sah etwas auf dem Feld, etwas funkeln. Es funkelte ihn an und er dachte, es ist irgendetwas Wertvolles. Er machte sich, er zog seine Schuhe an, zog sich an und rannte raus, um dieses glitzernde Etwas zu finden. Und als er auf dem Feld war, war es eine leere Dose. Diese Dose war aber aus Metall und sie wurde exakt so beleuchtet, dass dieser Strahl in sein Zimmer projiziert wurde und er das eigentlich aufnahm. So ist es eigentlich auch im Glauben. So ähnlich. Man muss seinen Kopf richtig ausrichten. Und dann funkelt ein die gesamte Bibel entgegen. Dass all diese Punkte, die man jetzt nicht versteht, wo dann gesagt wird, nein, das kann man nicht verstehen, das ist zu komplex. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn man seinen Kopf richtig ausrichtet, nämlich monotheistisch, und dieses Verständnis hat, werden auf einmal ganz viele Dinge, die man vorher durch Mysterienglauben oder Geheimnisse versucht hat wegzuklären oder schwere Kost, dass man sagt, ich habe noch Auslegungsschwierigkeiten, ich bin da noch dran, ich muss noch drüber beten. Nein, das hat damit nichts zu tun. Man muss einfach diese kirchengeschichtlichen Schwierigkeiten, die uns künstlich eingebrockt werden, die muss man beiseite schaffen. Es ist aber leider oft so, dass der Mensch dort ein bisschen eitel ist, nicht zugeben möchte, dass er falsch lag, sich nicht zurücknehmen möchte, sondern lieber Gründe sucht, um das wegzuerklären, das schön zu umschiffen, dass man vielleicht selbst dort etwas besser herauskommt. Ich verstehe natürlich, wenn jemand vielleicht noch auf Social-Media-Kanälen, auf YouTube, wo auch immer, viele Videos gepostet hat und das ist jetzt alles öffentlich und sich dann zurückzunehmen und zu sagen, es tut mir leid, ich lag falsch. Das ist wirklich schwierig. Das ist sehr schwierig und es benötigt eine große Portion Gottesfurcht, sich da zurückzunehmen und ehrlich sich zuzugestehen, ich lag falsch, ich drücke die Reset-Taste, starte von der Quelle und fange alles nochmal an von vorne an zu lesen, aber diesmal ohne die trinitarische Brille. Wenn ich falsch liege, wird es dir ein leichtes sein, mich zu widerlegen. Sollte ich aber recht haben, verspreche ich dir, wird es dein Leben grundlegend ändern. Du hast nichts zu verlieren. In dem Sinne, alles Gute. Die Vortragsreihe ist somit durch und ich wünsche euch noch einen gesegneten.